Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Heute mit einem Sommerspecial. Es ist ziemlich heiß draußen, die Sonne brennt. Wahrscheinlich liegt ihr am Strand, also falls das so ist, das ist genau die richtige Folge für euch. Ich habe mir hier schon mal ein eisgekühltes Getränk hingestellt. Und der kleine Ventilator in diesem Studio läuft auf Hochtouren. Über dem Haus der EKS hat sich ein veritables Sommerloch ausgebreitet. Ihr hört heute Reflex ohne Gäste, nur mit mir. Keine Sorge, es wird trotzdem einiges Spannendes geben. Ich werfe ja gerne mal mit Sprichwörtern um mich, das habt ihr vielleicht schon gemerkt in den letzten Folgen. Also frei nach Rudi Carrell, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es vorher reinstecken. Soll heißt, wir haben da mal was vorbereitet. Meine Kolleginnen und Kollegen von der EKS haben nämlich für euch die Bücherregale und Buchhandlungen durchstöbert und haben ihre Lieblingsbuchempfehlungen mitgebracht. Sie haben mir dafür kleine Voice-Messages hinterlassen. Die will ich euch hier in dieser Folge zeigen und außerdem will ich euch einige Highlights aus den letzten Folgen Reflex vorspielen. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Content entdecken, den ihr noch nicht gehört habt, und wir haben heute alle zusammen mal ein bisschen Zeit, uns besser kennenzulernen. Okay, fürs Erste genug monologisiert. Ich möchte euch den ersten Buchtipp vorspielen. Der ist von Elio Jai. Elio moderiert bei uns ja den Podcast Explore und er war auch bei mir in der letzten Folge zu Gast. Es ging da um Fahrmangel.
Lichtreflex.
Ja, für diesen Sommer, für die Zeit in den Bergen, am See oder einfach zu Hause möchte ich euch Science Fiction empfehlen. Aber nicht irgendwelche Science Fiction, sondern echt gute Science Fiction. Da, wo es um ja den schmalen Grat zwischen Leben und Tod geht, da, wo man zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit ja, unterscheiden lernen muss, da, wo es eben um das menschliche Leben geht und dessen, was dem gegenübersteht, also Gott, die Maschine, das Wort. Ich möchte euch ja für diesen Sommer die Serie, die Buchserie Hyperion empfehlen vom amerikanischen Schriftsteller Dan Simmons. Man kann sie in ja meistens in zwei Bänden vorfinden. Einmal die Bücher 1 bis 2, die Gesänge von Hyperion und dann Bände 3 und 4. Der Fall von Hyperion. Die Geschichte fängt damit an, dass man 7 Pilgern folgt und jeweils ihre Geschichte entdeckt. Und was mich wirklich an dieser Buchserie reizt, ist, wie der Autor einerseits verschiedene literarische Stile miteinander webt. Man hat also einerseits hat man Poesie, andererseits so eher biografische Texte oder dann auch noch eher so ein Thriller. Wegen Gott hat schon eine ziemlich starke Rolle zu spielen als Thema in diesem Buch. Und was wirklich hochspannend ist, ist eigentlich, wie der Autor mit unseren kulturellen Vorverständnissen spielt, dann eben in eine Geschichte einführt, die zwischen Lebensgeschichte, Politikgeschichte und Science Fiction uns wandeln lässt. Ich sage jetzt auch nicht mehr. Ich wünsche euch dafür ein gutes und schönes Lesen, schönes Entdecken. Vielleicht muss man noch eines vorwarnen. Man findet auch ein paar Horrorelemente in dieser Buchserie. Nichts zu Schlimmes, aber ja, es ist gut, das zu wissen.
Hey Elio, vielen Dank für diesen Tipp, der uns in die Welt der Fiktion geführt hat. Ich will euch einen meiner Lieblingsmomente aus den bisherigen Folgenreflex nun präsentieren. Wenn wir hier im Studio sitzen und meine Gäste für einen Moment so vergessen, dass sie eigentlich in dem Mikrofon sprechen, dann kommen so die besten Ideen. So hatte ich das auch mit Pfarrerin Evina van Birk, dem Ritualforscher David Plüss und Stefan. Wir hatten da ein echt ehrliches Gespräch über die Rituale und wie sie sich verändern müssten. Das war Reflex Folge 3. Irgendwann kamen wir auf das Thema Taufen im Hotpot oder im Bodensee, alles denkbar. Wir hören noch mal kurz rein.
Reflexiv.
Sie haben das schön gefunden, dass eigentlich gerade direkt vor dem Akt von der Konfirmation haben sie sich mal taufen. Wir haben auch schon vorgeschlagen, mein Pfarrkollege und ich, wir gehen im Komplager immer nach Meersburg. Und wir haben auch gesagt, hey, so eine Taufe im Bodensee wäre ja auch mal cool, wenn wir da irgendwie zusammen unterwegs sind und im Komplager taufen. Das haben wir bis jetzt noch nie gehabt, aber vielleicht muss ich nächstes Mal vorschlagen, eine Taufe in den Thermen.
Ja, da kann man sich zumindest über kaltes Wasser im Taufbecken nicht beschweren. Achtung, Überleitung. Ins kalte Wasser geschmissen haben wir für seinen ersten Podcast hingegen auch meinen Kollegen David Zaug. Er ist bei uns Verantwortlicher für Public Affairs und er ist eigentlich auch durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Umso mehr hat es mich dann überrascht, dass er in Reflex Nummer 2 zum Thema Migration mit einer kleinen Erzählung überraschte, was er in Addis Abeba erlebt hat. Er hat dort ein kirchliches Projekt besucht für Menschen, die nach einer gescheiterten Migration wieder zurück in ihr Heimatland kommen.
Reflexiv.
Ja, man muss sich eine Baracke vorstellen, wo gekocht wurde. Mother's Restaurant hat das geheißen. Oder heißt das? Und das gehört de facto eben Frauen, die zurückgekehrt sind und die eben sonst, die eben natürlich auch, denen man damit sozusagen einerseits Eigentum und Verantwortung, aber auch eine Einkunftsquelle aufgebaut hat über dieses Projekt. Und das scheint sich sehr gut zu tragen und zu funktionieren. Die haben uns bewirtet, als wir da waren. Das war natürlich auch an sich schon eindrücklich, aber dann auch ein Zeugnis, das eine Frau abgelegt hat und und das ist dann ein anderer Migrationskontext als den wir jeweils so vor Augen haben. Sie war nämlich eigentlich über ein legales Arbeitsprogramm nach Saudi-Arabien gelangt und wurde dort sozusagen weitergegeben. Hat ganz Schlimmes erfahren, ist auf jeden Fall, musste sie mit einem ungewollten Kind nach einer Vergewaltigung wieder zurück in ihr Herkunftsland. Und da hat sich die Kirche um sie gekümmert. Die hat Zeugnis davon abgelegt, was im ersten Jahr als nach ihrer Rückkehr überhaupt nicht möglich gewesen wäre, so wie man uns gesagt hat, weil einfach das Schweigen, eben das, was ich vorhin ein bisschen angesprochen habe mit der Stigmatisierung und eben überhaupt Traumatisierung, die damit verbunden ist, gar nicht möglich gewesen wäre, oder? Und jetzt ist sie sozusagen Mitbesitzerin von diesem Restaurant und hat uns dort bewirtet, hat einen Sohn, der sozusagen dort aufwächst etc. Und also diese Zeugnisse und Begegnungen, natürlich, das war eindrücklich und man sieht halt auch, dass die Kirchen dort etwas aus meiner Sicht ganz Typisches hoffentlich für Kirchen eigentlich tun, also dass sie Beziehungen wiederherstellen.
Das war jetzt keine leicht verdauliche Sommergeschichte, aber ich fand es trotzdem wichtig, diesen Ton nochmal zu hören. Andererseits ist der Sommer natürlich die Zeit, um Gedanken schweifen zu lassen. Man hat sogar vielleicht Muse für so ein bisschen Poesie. So ging das zumindest meiner Kollegin Stefanie Fischer-Lütti, die uns den nächsten Buchtipp mitgebracht hat.
Lichtreflex.
Hallo, ich empfehle euch heute ein Buch, das mich sehr begeistert hat. Und zwar ist das von Olivia El-Sayed, das heißt Flowery Worthies. Und sie auf dem Klapptext respektive im Internet als Beschreibung steht, ein aus unvorhersehbaren Gedankenfetzen zusammengepappter Kurzroman, in seiner Essenz wie das Leben selbst, ein kurzweiliges, bittersüßes Vergnügen, das vielleicht erst Sinn ergibt, wenn es zu Ende ist. Lustig, klug und melancholisch. Und ich finde, es liest sich auch genauso. Es ist poetisch, es ist wütend, zart, laut und leise zugleich. Ein Buch, das man lesen sollte, weil es zeigt eigentlich, wie man mit Sprache spielen kann und auch, dass man Sprache tragen kann, selbst wenn alles bröckelt. Und es macht irgendwie auch Mut, die eigene Perspektive ernst zu nehmen. Olivia hat einen sehr lustigen Instagram-Kanal, der sich auch lohnt zu folgen. Sehr chaotisch, sehr bunt, sehr humoristische Verarbeitung von auch schwierigen Ereignissen. Und so ist auch ihr Buch. Das würde ich euch sehr empfehlen, egal ob am Strand, am Pool, in den Bergen, wo auch immer ihr eure Sommerferien verbringt. Man kann es in einem Zug durchlesen oder einfach nur so häppchenweise. Es ist sehr leichte Kost und trotzdem braucht es ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten.
Das vorgestellte Buch hat auch nur 98 Seiten, ist also ideal fürs Handgepäck. Wo wir gerade so ein bisschen unter uns sind, ich wollte euch noch was behind the scenes erzählen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe hier im Podcast nie gesagt, wie es dazu kam, dass es Reflex gibt. Reflex wurde aus der Taufe gehoben eigentlich von Stefan Jütte. Er hat nämlich einen Nachfolger gesucht für den Podcast Difference, den wir hier früher bei der IKS produziert haben. Und eines Tages bei der Sitzung hat er dann von der Idee berichtet und es ist irgendwie dazu gekommen, dass ich dieses Teil jetzt moderiere. Ich bin total glücklich damit, dass wir jetzt alle 2 Wochen hier on air sind und so viele Leute von euch auch schon zuhören. Ich arbeite seit ungefähr 6 Jahren bei der EKS in der Medienkommunikation. Davor war ich Journalistin. Ich bin immer froh, wenn wir Gelegenheit haben, auch hier von der Geschäftsstelle Geschichten zu erzählen, darzustellen bei der EKS, was wir auch so machen, welche Felder von uns sozusagen beackert werden. Hier in der Geschäftsstelle in Bern arbeiten rund 30 Leute. Sie haben alle unterschiedliche Aufgabenfelder, aber auch Talente und Charaktere, würde ich sagen. Uns bewegt einfach die Kirche und wir wollen auch, dass sich bei den Reformierten was bewegt. Das kann jetzt zum Beispiel sein bei der Gesetzgebung, in sozialen Diensten, im Zuspruch für Menschen am Rand der Gesellschaft oder einfach auch im Dialog mit anderen Religionen. Okay, jetzt wird's zu generell. Ich nehme mal kurz noch einen Schluck aus meinem Getränk. Ach ja, okay, weiter geht's. Ich bin auch ziemlich neugierig, was euch angeht und habe mal geschaut, was ich so erfahren kann in den Zahlen dieses Podcasts. Was mich echt überrascht hat, Hörerinnen und Hörer von Reflex kommen aus 18 verschiedenen Ländern. Also es gibt sogar Leute, die uns in Ägypten, in Tschechien, in Spanien, in den USA, in Rumänien und Singapur hören. Grüße an euch. Das ist wirklich cool. Die meisten Leute kommen natürlich aus der Schweiz und aus Deutschland. Achtung, meisterhafte Überleitung Nummer 2. In Deutschland spielt auch die Geschichte, die meine Kollegin Pamela Liebenberg gelesen hat.
Lichtreflex.
Ich empfehle Die Entdeckung der Currywurst, geschrieben von Uwe Timm, deutscher Schriftsteller, geboren 1940 in Hamburg. Das Buch ist nicht nur eine charmante Geschichte über die Lust am Kochen mit kaum vorhandenen Zutaten, sondern auch eine einfühlsame Erzählung über Liebe, Verlust und den Neuanfang in schwierigen Zeiten. Es zeigt, wie aus wenig Großes entstehen kann und bietet einen einzigartigen Blick auf die menschliche Widerstandskraft. Ich empfehle das Buch allen, die gerne raffinierte, kurzweilige und historisch angehauchte Geschichten lesen, die zudem noch gut geschrieben sind. Gerne lese ich euch einen Abschnitt daraus vor. Er rauchte eine der kostbaren englischen Zigaretten und schmeckte nichts. Seine Zunge war eingeschlafen. Vielleicht, dachte er, kommt es vom Rauchen, du rauchst zu viel. Aber dann nistet sich sogleich der Gedanke ein, es ist nicht das Rauchen, sondern dass du dich hier von einer Frau verstecken lässt. Du bist ein Schwein, dachte er. Konnte dieser Eichelkaffee den Geschmacksnerv abtöten, sozusagen gerben, wie meine Mutter behauptet hat, fragte ich Frau Brücker. Unsinn, glatter Unsinn. Ein Gerücht, das damals von der Konkurrenz in Umlauf gebracht wurde. Mein Eichelkaffee war besonders gut. Das Kaffeearoma war gut, denn ich habe neben dem Kaffeeersatz und einer Prise Salz auch immer ein paar echte Kaffeebohnen gemahlen und dazugegeben. Nee, sagte sie, dem fiel einfach die Decke auf den Kopf. Immerhin musste er mehr als 9 Stunden allein in der Wohnung aushalten. Der Vormittag war ja noch mit Hausarbeit ausgefüllt, aber der Nachmittag zog sich hin.
Ja, das klingt nach einem brutal ehrlichen Buch. Irgendwie auch viel Selbsterforschung, Selbsterkenntnis. Was trägt mich? Was verbindet mich mit anderen und vielleicht auch mit Gott? Wie kann man das in Worte fassen? Über solche Dinge haben wir Ende Mai in Reflex Nummer 4 gesprochen. Es ging da nämlich um eine besondere literarische Gattung, ein Bekenntnis. Wir feiern ja 2025 1700 Jahre Bekenntnis von Nicea. Und da hatte ich Florian Schubert und Angela Berdis zu Gast. Ein ganz ökumenischer Podcast. Sie ist nämlich aus der christkatholischen Kirche. Und wie Angela Berlis über das Geheimnis des Glaubens gesprochen hat, das hat mich ziemlich gepackt. Hören wir doch da mal rein.
Reflexiv.
In schon alleine, wenn ich sage Jesus Christus, ist das eigentlich schon ein kleines Bekenntnis. Und es heißt aber auch, dass ich eben auf der einen Seite sehe, dieser Mensch, dieser Jesus war voll Mensch und gleichzeitig ist er auch vollkommen Gott. Und wie das zusammengeht, das ist natürlich weiterhin ein Geheimnis irgendwie und es ist eigentlich nicht zu ergründen. Und was diese Väter von Nicäa versucht haben, bleibt natürlich immer auch irgendwie Menschenwerk. Wir versuchen immer in unserer Sprache Dinge zu sagen, die wir und damit auszudrücken, was das möglichst weit geht. Aber letztendlich schaffen wir das doch nicht, dieses Geheimnis tatsächlich zu fassen. Wir können es uns bildlich, sprachlich oder so weiter vorstellen, aber es ist immer eine Annäherung an das, was das Göttliche, was Gott und das Göttliche für uns ausmacht. Und dass da ein Mensch drin ist, in dieser göttlichen Trinität, Dreifaltigkeit, das ist eben auch etwas, was ich wichtig finde für die Annahme des Menschlichen, der Menschlichkeit.
Das ist wirklich eine große göttliche und menschliche Geschichte, die die Professorin von der Uni Bern da ausgebreitet hat. Ganz ohne Überleitung, nächster Buchtipp. Mein Kollege Nicola Meyer ist zuständig für die Kommunikation mit den Westschweizer Kirchen. Er bringt nicht nur einen charmanten Akzent mit in seinem Buchtipp, sondern bringt uns eine Buchreihe näher, die im französischsprachigen Raum der Renner ist. Es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung.
Lichtreflex.
Diesen Sommer werde ich nach Ägypten und Griechenland reisen mit der Romanreihe La Traversée des Temps, die Reise durch die Zeiten auf Deutsch, von Eric Emmanuel Schmidt, der erfolgreiche französisch-belgische Autor, der sich auf philosophische und spirituelle Erzählungen spezialisiert hat, hat Großes vor. Er will in insgesamt 8 Bänden die gesamte Geschichte der Menschheit in Romanform erzählen. Das ist eine typische Männeridee, sagte Michelle, als ich ihr vorschlug, darüber zu sprechen, und ich muss sagen, dass sie nicht ganz unrecht hat. Dennoch, Schmidts Erzählungen sind lesenswert und eignen sich als Sommerlektüre in der Hängematte oder am Strand. Man taucht sehr schnell in eine andere Zeit mit anderen Regeln ein. Ausgangspunkt sind dabei bedeutende Bibelstellen. Die ersten beiden Romane, die bereits ins Deutsche übersetzt wurden, handeln beispielsweise von der Sintflut und dem Turmbaum zu Babel. Man folgt 3 unsterblichen Figuren, die verschiedene Epochen durchleben und Zeugen der großen Geschichte der Menschheit. Abgesehen von der etwas weiter geholten Science-Fiction-Handlung, mit der ihre Unsterblichkeit erklärt wird, lässt man sich schnell von Schmidts Schreibstil mitreißen. Er nimmt die Lesenden an die Hand und führt in die Reflexion. Paradis perdu, das verlorene Paradies auf Französisch, und Noams Reise, der Morgen der Welt auf Deutsch, umfasst die Zeit vom Ende der Jungsteinzeit bis zur Sintflut. Der 2. Band, La Porte du Ciel, die Tür zum Himmel, begibt sich auf die Entdeckungsreise zum Turmbaum zu Babel und zur babylonischen Zivilisation. Diesen Sommer werde ich mich an den 3. Band machen, der mich ins Ägypten der Pharaonen und zur Geschichte Mose entführen wird. Bevor ich mich an den 4. Band wage, der im Griechenland des 4. Jahrhunderts vor Christus spielt. Ich glaube, diese beiden Romane sind leider noch nicht in Deutsch übersetzt. 4 weitere Romane sind für die kommenden Jahre geplant, die sich mit Rom und der Entstehung des Christentums, dem mittelalterlichen Europa und Jeanne d'Arc, der Renaissance und der Entdeckung Amerikas sowie den politischen, industriellen und technischen Revolutionen befassen werden. Eine gute Möglichkeit, sich mit biblischen Geschichte vertraut zu machen und die Geschichte der Kirche und der Menschheit auf eine andere Art und Weise zu entdecken.
Nicola hat auf jeden Fall Lesestoff für die nächsten Jahre gefunden, würde ich sagen. Vielen Dank für diesen coolen Tipp. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bücher sind bei mir oft solche Serendipity-Dinger. Man könnte auch sagen, zum richtigen Zeitpunkt drückt einem Gott irgendwie auch die richtigen Bücher in die Hand. Eine meiner Kolleginnen sagte neulich, hey, Bücher aus Japan sind das große Ding. Ich habe also mal auf die Bestsellerliste geschaut, was so drauf ist. Bestseller sind ja immer eine Wette. Der Buchhandel glaubt, dass diese Bücher sich gut verkaufen können, bestellt vor, die Leute sehen das auf den Listen und denken, na, so falsch kann die Mehrheit nicht liegen. Herdeneffekt. Freundlich gesagt könnte man auch sagen, Schwarmintelligenz. Also, warum nicht? Ich habe euch einen Roman mitgebracht, der aus 5 Geschichten aus dem Leben von Leuten aus Tokio erzählt. Die Ausgangslage von Frau Komatschi empfiehlt ein Buch, tönt erstmal also unspektakulär. Doch will man beim Lesen irgendwie immer wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe die Schicksale dieser 5 Leute echt gern verfolgt, egal ob es der Rentner Masao war, die junge Verkäuferin Tomoka oder der arbeitslose Zeichner Hiroya. Alle 5 merken im Leben, dass etwas nicht stimmt. Sie sind irgendwie unglücklich, sie haben ihr Herzensprojekt aus den Augen verloren oder trauen sich nicht, das zu leben, oder sie wissen gar noch nicht so richtig, was sie wollen. Und das ist eigentlich das wirklich Faszinierende an den Figuren. Sie zweifeln, sie gehen 2 Schritte vor und 3 zurück, sie fassen Mut und scheuen dann doch wieder die Konfrontation. Und in dieser Situation begegnen sie alle der Bibliothekarin Sayuri Komachi, die in dem Buch durchaus nicht als schön und sogar als mürrisch beschrieben wird, das finde ich aber cool. Sie fragt jeden dieser Menschen, was suchen sie? Ganz simpel. Und diese kleine Frage bringt den Stein ins Rollen. Ja, was will ich denn eigentlich im Leben? Und die Bibliothekarin hat das Talent, den Leuten dann jeweils auf den ersten Blick gesehen ein unpassendes Buch zu empfehlen. So bekommt der Illustrator ein Buch über Charles Darwin, die Verkäuferin ein Kinderkochbuch und der Rentner ein Gedichtband. Aber durch die Beschäftigung mit diesen Büchern kommen die Figuren ins Grübeln. Sie beginnen, sich mit anderen auszutauschen. Soll ich? Kann ich das? Ich habe mich oft beim Lesen ertappt, wie ich mich in den Figuren wiedererkannt habe. Sehr berührt hat mich die Geschichte der Journalistin und Mutter Natsumi, die von einer aussichtsreichen Position in einer Zeitschriftenredaktion aufgrund ihrer Mutterschaft ins Archiv versetzt wurde. Da sitzt sie jetzt im Keller und hofft durch tapferes Aushalten wieder einen Platz in der Redaktion zu ergattern. Aus ihren Gedanken spricht echt viel Enttäuschung. Ihr Traum wurde ihr weggenommen, ihre Arbeit zunichte gemacht. Sie ist irgendwie gescheitert, ihrer Ansicht nach. Ich zitiere eine Stelle aus ihrer Begegnung mit Frau Komachi, die stets neben ihrem Job in der Bibliothek Filztierchen herstellt. Sie sagt, das Tolle beim Filzen ist, dass man mittendrin neu anfangen kann. Selbst wenn es schon eine gewisse Form angenommen hat, kann man den Kurs ändern, falls man sich spontan für etwas anderes entscheidet. Verstehe, ist es also durchaus in Ordnung, wenn man etwas anderes herausbekommt, als das, was man ursprünglich im Sinn hatte. Ja, die Journalistin ist in der Folge von dem illustrierten Buch über Planeten, das sie sich ausgeliehen hat, dann so fasziniert, dass sie den Entschluss fasst, selbst Bücher verlegen zu wollen. Und sie findet auch eine Anstellung beim Verlag, den sie erst gar nicht auf dem Zettel hatte. Es gibt mehr als einen Traum, es gibt mehr als einen Weg. Das Buch ist wirklich ermutigend, ohne dass es jetzt platt ist oder kitschig oder so Life-Coaching-mäßig. Das finde ich wirklich klasse. Trotzdem ist es echt für die Hängematte geeignet. Ja, wie geht's weiter? Was kann man Neues machen? Das ist auch für uns in der Kirche eine große Frage, sogar, ich würde sagen, ein zentrales Thema. Ich habe das in kleinerem Format mit Manuel Schmid vom RefLab und Mirja Zimmermann, sie ist Pfarrerin, auch auf Instagram sehr bekannt, diskutiert. Ich habe sie in Bezug auf digitale Kirche gefragt, ob sie finden, dass eine Instagram-Predigt genauso tief und überzeugend ist wie eine von der Kanzel.
Reflexiv.
Also Verkündigung ist Verkündigung. Einfach die Form ist eben anders. Ich kann nicht eine ich predige nie 20 Minuten, 12 Minuten maximal, solange die Aufmerksamkeitsdauer eines normalen Menschen. Genau, und solange predige ich nicht auf Instagram, weil das hört definitiv niemand. Und eben dann ist es dann die Kunst, die, sage ich jetzt mal, die ausführliche Predigt kurz zusammenzufassen und dann vielleicht so, dass sie dann wie weiterverwendet werden kann und nochmals in einem neuen Format auch kommen kann, hilft mir tatsächlich auch, und das habe ich spannend gefunden, als ich das gemerkt habe, wenn ich wie meine Predigt geschrieben habe für den Sonntag, für den Gottesdienst, den klassischen oder auch nicht klassisch, wie auch immer, und ich mir dann nochmals so vielleicht am Donnerstag vorher überlege, und was ist jetzt genau das, was ich sagen möchte, das dann konzentriert nochmals eben als Mini-Predigt zusammenfasse und dann nochmals zur ausführlichen Predige und diese nochmals daran schärfe.
Ich glaube auch nicht, dass man jetzt einen Unterschied machen kann im Blick auf die Tiefe oder Überzeugungskraft einer Predigt von der Kanzel und einer Instagram-Predigt oder Input. Ich glaube natürlich, dass es einen Unterschied macht, in welchem Raum, in welchem Kontext, auf welchem Medium man etwas sagt. Das ist, the medium is the message. Das ist ein fundamentales kommunikationstheoretisches Prinzip. Und das, da glaube ich ganz fest dran. Also man kommuniziert immer mit dem Medium, transportiert man auch bestimmte Botschaften mit. Das heißt aber nicht, dass eine Insta-Predigt oder ein Insta-Input weniger tief sein müsste. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich am Sonntagmorgen auf der Sonnenterrasse mit mir alleine sitze und auf dem Handy die Miria für 3 Minuten anhöre oder ob ich bei ihr im Gottesdienst bin und vorher mit Leuten spreche und ihr nachher die Hand schüttle und keine Ahnung, noch Abendmahl hatte und noch den Geschmack des Weins auf der Zunge. Und so. Natürlich macht das einen Unterschied.
Ja, recht haben die zwei. Und ich habe noch einen letzten Buchtipp für euch. Ebenfalls ein Blick in die Zukunft. Unseren Bücherreigen beschließt heute, last but not least, der Chef. Stefan Jutte hat keinen leichten Sommerschmöker mitgebracht. Hört selbst.
Lichtreflex.
Meine Sommerlektüre heißt Vom Glauben abgefallen von Hannah Bethke. Ein Buch, das weh tut im besten Sinne. Hannah Bethke ist eine kluge Beobachterin. Als gläubige Protestantin und erfahrene Journalistin hält sie der evangelischen Kirche den Spiegel vor. Sie sagt, unsere Kirche hat ihre Sprache verloren. Sie redet zwar oft von allem Möglichen, von Klimafragen, Migration, gesellschaftlichen Themen, und das ist auch wichtig, aber sie hat verlernt, von Gott zu reden. Bethke kritisiert, dass wir als Kirche in der Angst, gesellschaftlich irrelevant zu werden, unsere Identität aufgeben, dass wir uns anpassen, weichspülen, anstatt zu bekennen und die großen Themen und Fragen des Glaubens aufzugreifen. An die Stelle einer lebendigen Gottesbeziehung und das intellektuelle Ringen um diese Gottesbeziehung trete kirchlicher Aktivismus. Und das, sagt sie, ist nicht nur ein Problem für die Kirche, sondern auch für unsere ganze Gesellschaft. Denn eine Gesellschaft, die keinen geistigen Resonanzraum mehr hat, verliert auch ihre gemeinsame Wertebasis. Insgesamt finde ich, dass Bethke ziemlich genau die richtigen Fragen stellt. Wofür braucht es Kirche heute? Was heißt es, Salz der Erde zu sein? Wie bleiben wir als Kirche sprachfähig, ohne uns im politischen Tagesgeschäft zu verlieren? Und ihr Buch ist nicht einfach eine Kulturkritik oder nur eine Abrechnung mit der Kirche. Aber ob diese Vision, nämlich eine mutige Kirche, die von Gott redet, klar, verständlich und prägnant, dann wirklich die Lösung ist, die die Kirche zukunftsfähig macht, ich weiß es nicht. Unter anderem habe ich darüber mit Manuel Schmid und der Autorin Hannah Bethke selbst im Podcast Ausgeglaubt diskutiert. Und ich glaube nicht, dass wir schon eine Lösung gefunden haben. Aber ich schlage das Buch genau deswegen als Sommerlektüre vor. Die richtigen Fragen zu stellen, ist manchmal wichtiger als große Antworten zu geben. Und ich freue mich über alle, die an diesen wichtigen Fragen mitdenken. Vom Glauben abgefallen ist keine leichte Sommerlektüre, aber es ist ein Buch, das ermutigt und herausfordert, Kirche neu zu denken, aus der Kraft des Glaubens heraus und nicht aus der Angst vor Bedeutungsverlust. Und das macht es für mich zur perfekten Sommerlektüre.
Danke an Stefan für diesen Tipp. Ich glaube, wir haben heute alle viel Inspiration gewonnen. Alle Buchtitel und Links zu den Episoden findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich gehe jetzt erstmal eine Glasse essen. Aber zuvor noch ein großes Merci an euch fürs Zuhören. Dieses Sommer-Special war wirklich was Besonderes für mich. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt doch davon euren Kolleginnen und Kollegen. Ihr findet diesen Podcast nicht nur auf der Webseite eks-ers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und anderen gängigen Plattformen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. In 2 Wochen gehen wir wieder richtig ans Eingemachte und sprechen über Sexualität, Gender und queere Theologie. Zu Gast sein wird bei mir ein absoluter Star der reformierten Podcast-Welt, nämlich Thorsten Dietz. Und das Trio komplettiert Lara Kneubühler, die ein super Buch über queere Theologie herausgegeben hat. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye!